2008, Part 2, kann er nur gut werden. Hallo Freunde, willkommen bei Fearless. Heute an meiner Seite sind Enrico.
Moin.
Johansson.
Entschuldigung fürs Husten, hi.
Und Hase.
Ich huste nicht, hi.
Gib rüber den Joint. So.
Nein.
So wie jedes Mal hat natürlich Enrico was vorbereitet. Willst du uns mal einladen?
Das passt alles, kommt sehr gut zu diesem Opener. So wie immer hat Enrico was vorbereitet.
Entschuldigung. Es ist heute sehr witzig, würde ich sagen. Es ist sehr, sehr witzig heute.
Mehr Bier trinken.
Es wird auch gleich noch richtig, richtig witzig, weil ich habe wieder ein Review-Quiz vorbereitet. Wir haben ja schon sehr lange keins mehr gehabt und ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass Arthur diesmal als erstes richtig errät, welches Spiel es ist.
Ich hoffe nicht.
Warum bist du auf seiner Seite?
Arthur hat Ziele, die hat er uns auch schon mal genannt in der Folge. Und ich hoffe, er wird sie dieses Jahr erreichen.
Dieses Jahr vielleicht, aber dieses Mal nicht.
Aber ich kann doch nicht mehr wachsen.
Gut, lass uns gleich mit dem ersten Review anfangen. Den Namen von dem Schreiber kann ich euch leider nicht vorlesen. Diese Zeichen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen.
Markus.
Ist das der Name von dem Sohn von Elon Musk?
Nein, tatsächlich nicht. Aber kommt nah dran.
Irgendwie sowas, ne? Ah, naja.
Diese Person hat nach 3 Stunden einen Daumen nach unten gegeben und gesagt, es ist schon witzig, dass du einen Helden spielst, der für Freiheit kämpft, aber dieser Ingame-Chat so krass zensiert ist.
Hält er was?
Nein.
Welcher Held kämpft für die Freiheit?
Ingame-Chat heißt ja auch, es ist ein Multiplayer-Spiel. So viel ist klar.
Hitman. Ich hab keine Ahnung.
Nee, sagt mir auch grad nichts.
Gut,
dann Marvel Rivals.
Tatsächlich ja.
Ha!
Quatsch.
Ja. Was denn?
Marvel Rivals. Ich lese, also Johnny, extrem schnell tatsächlich.
Danke.
Ich lese trotzdem noch die anderen Reviews vor.
Ich war bei 2008 gerade.
Ekstase hat nach 2 Stunden gesagt, es ist ziemlich schwer, dieses Spiel zu spielen, wenn man eine Hand die ganze Zeit in der Hose hat.
Was? Ah, wegen Iron Man.
Das ist krank.
Was? Wieso? Steht
Hulk.
Da wieso?
Hulk, Alter. Hulk.
Nein, Entschuldigung, wirklich jetzt, wieso?
Wegen den Superhero Girls.
Aber welchen?
Iron Man. Allen.
Also nicht, weil ich das googeln will, sondern warum?
Warum hast du dein Handy in der Hand?
Nee. Warum hast du eine Hand in der Hose?
Warum werde ich hier gerade im, ne? Also, nee.
Das nächste Review ist nach 9 Stunden mit einem Daumen nach oben gegeben worden. Hier gibt es gar keinen Namen zu dem Schreiber. Er fragt, aber wie spiele ich denn Batman?
Okay. Ich weiß immer noch nicht, wer Spieß ist.
Pizza Basil sagt nach 30 Stunden, es gibt 3 Gründe, dieses Spiel zu spielen. Es ist nicht Overwatch, es ist nicht Overwatch und es ist nicht Overwatch. Daumen nach oben.
Stark.
Und Tim120MS sagt nach 161 Stunden mit einem Daumen nach oben, ich hoffe, das Spiel macht nicht dieselbe Zukunft durch wie Overwatch. Es ist schon ein bisschen hart zu sehen, dass die Leute, die an den Pornos arbeiten, mehr daran arbeiten als die Entwickler von Overwatch.
Aber kannst du mir sagen, 161 Stunden, kam dieses Spiel nicht vor einer Woche erst raus?
Ein bisschen länger, aber der hat schon reingesuchtet, hundertprozentig.
Alter, ey.
Gar keine Frage.
Ja. Also, wenn man diese Superhero Girls so liebt, ja, und die Hand in der Hose hat, kann man schon mal 161 Stunden darin verbringen.
Ja, aber lass keine guten raten, Scores.
Catwoman. Scherz.
Scherz.
Ist auch DC.
Scarlet Witch. Fällt ja mir jetzt so ein.
Aber ich würde nicht mal, also, okay, Captain Marvel.
Black Widow.
Black Widow.
Ja.
Wen gibt's noch?
Thor.
Hornet? Nee, wie heißt die? Black Wasp? Whatever.
Irgendwie Green so. Wasp.
Nee. Das war Green Hornet.
The Wasp.
Wie heißt denn? The Wasp? The Wasp. Heißt die so?
Ja.
Okay.
Ja. Er heißt auch nicht Red Ant-Man.
Redemption.
Aber krass, Johnny hat Arthur heute gar keine Chance gelassen. Der hat
ich hab's doch gesagt. Ich hatte auch ein Ziel.
Hast du das Spiel überhaupt gespielt?
Nee, aber ich wollte. Ich wollte sehr gerne, weil es sieht schon echt ganz cool aus eigentlich. Mhm. Und
es soll nicht so gut gebalanced sein, habe ich gehört. Dieser Jeff, ist das nicht so ein Landshark-mäßiges Typi da? Der soll ziemlich dominant sein.
Ja.
Und Venom auch.
Hauptsächlich wegen seiner Ult. Der packt die Leute in einem riesigen Kreis natürlich, ne? Und der spuckt die einfach aus der Map. Die haben keine Chance, wieder zurückzukommen. Punkt. Ne?
Arthur ist natürlich drin. Er weiß sofort jede Ult, jede Fähigkeit. Was ist die Q,
ja,
was
ist
die
das,
E?
Was?
Was ist die Q, was ist die E von Spider-Man?
Die E ist das Schwingen dann dementsprechend und die Q ist ein Punch, also quasi ein Nahkampfangriff.
Ich habe einen Gag gemacht und wenn das stimmt, Bruder, Alter, dann ist sehr krass.
Das war jetzt eigentlich erfunden, aber okay. Ich weiß nur, dass er das beides drauf hat. Ne? Ich weiß aber nicht, ob das auf E und Q ist. Es ist kann sein, dass die Tastenbelegung absolut anders ist. Ich weiß es nicht.
Ja. Aber krass, dass wir einfach wieder einen Hero-Shooter bekommen haben. Ne? Also ich hoffe, da kommt an Concord ran.
Es soll aber echt nicht schlecht sein. Mein Bruder hat es ja ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, ob das immer noch spielt. Und Concord kann einpacken.
Haben sie schon.
Ich wollte gerade sagen, Hases Gag darfst du nicht vernachlässigen. Der war sehr, sehr gut.
Naja, ich würde sagen, sind wir jetzt fast.
Nichtsdestotrotz kommen wir zum Spielejahr 2008, Part 2. Das ist die Hauptsache heute hier. Am 13. Oktober kam ein Spiel raus, welches im Weltall sich zuzieht. Es ist ein Weltall-Horror-Game.
Hm.
Survival-Weltall-Horror, ja. Wie ist das Genre? Gut ist es. Und zwar Dead Space. Dead Space war eins der ersten seiner Art und hat auch alles abgeräumt. Der erste Teil war so beliebt bei den Leuten, hat richtig reingehauen. Es war sehr langsames Gameplay, aber effektiv. Du hast Angst bekommen, wenn du das Spiel gespielt hast. Was habt ihr davon gehalten, Jungs?
Mit Dead Space haben wir ein richtig geiles Horror-Game bekommen. Ich bin ja ein richtiger Horror-Liebhaber. Ich liebe Horror-Games, ne? Oder insgesamt auch Horror-Filme. Und Dead Space hat einem das gegeben, was vorher noch kein Horror-Game gegeben hat. Ne? Erstmal klar, die Umgebung und so mit Space, du hast die, teilweise fehlen dir die Gravitation und so, wo du Rätsel mit lösen musst und sowas. Hat vorher noch kein Spiel gemacht. Aber was Dead Space auch richtig, richtig geil gemacht hat, im Gegensatz zu einem Resident Evil zum Beispiel, ich liebe Resident Evil, aber Dead Space hat diese düstere und dieses Gefühl, das du immer hast, wenn du da durch diese Flure läufst und so, es kann jederzeit irgendwo was aus irgendeinem Schacht, aus irgendeiner Ecke springen. Das hat Dead Space unglaublich gut hingekriegt. Richtig, richtig geil. Du hattest immer irgendwie das Gefühl, du wirst verfolgt, da kommt gleich irgendwas auf dich zu, springt dich an, leckt dir übers Gesicht, keine Ahnung. aber das hat Dead Space richtig, richtig geil gemacht.
Dead Space war auf eine andere Art und Weise genauso erstreckend wie ein Resident Evil, vor allem die ersten drei Teile, finde ich. Die haben mich ähnlich abgeholt, aber trotzdem irgendwie auf eine andere Art und Weise. Dieses Beklemmende ist da so viel mehr dabei. Es ist, so wie du gesagt hast, Arthur, aber auch Survival. Du musst schon gucken, wie du mit deinen Items und deinen Ressourcen umgehst. Und dann aber auch natürlich das Spiel mit Licht und Dunkelheit, hauptsächlich Dunkelheit in diesem Spiel. Und auch, ja, wie du gesagt hast, Hase, dieses, okay, jederzeit kann irgendwo irgendwas herkommen, ne? Und das gepaart mit einem guten Shooter-Gameplay. Es ist ja ein Third-Person-Shooter, im Grunde genommen sehr, sehr gut vergleichbar mit einem Resident Evil 4. Hat aber das sich zum Vorbild genommen und ein gutes Stückchen irgendwie weitergesponnen. Und ich mochte das auch so sehr, ey, das war so geil. Du bist halt ein Ingenieur, Isaac Clarke heißt du, und musst eben auf diesem Raumschiff, das irgendwie überfallen wurde von diesen Aliens, einfach surviven. Du bist kein Held, du bist kein ausgebildeter Soldat, du bist ein fucking Ingenieur. Und dann sieh mal zu, wie du hier überlebst, ne? Das war wirklich, wirklich nice. Was dazu kommt, was ich da auch das erste Mal gesehen habe, es hat diesen wunderschönen Namen im Englisch, Strategic Dismemberment. Also, dass du mit deiner, ich weiß nicht, Plasma Gun heißt sie, I don't know, dass du die Körperteile von den Monstern auf bestimmte Art und Weise abschneiden kannst. Und dass es nicht nur kannst, sondern auch teilweise musst, weil bestimmte Gegner nur an bestimmten Stellen, wenn sie aufgeteilt werden, eben dann auch besiegt werden können. Oder auch zum Beispiel sowas wie, du schießt einem Monster, einem Alien, das Bein weg oder beide Beine und plötzlich krabbelt es zu dir. Also die haben auch, je nachdem, was dem passiert ist, einfach andere Movesets oder können schlimmer werden, wenn du nicht die richtigen Moves machst und sowas. Und oh Gott, dieses Spiel, Hammer, ey.
Das haben die echt sehr, sehr gut gemacht. Den Survival, wie ihr angesprochen habt, haben die sehr, sehr gut dargestellt. Was ich auch hervorheben muss, ganz stark ist das Level-Design. Das fand ich auch so grandios. Das war auch ein bisschen mit Rätsel verbunden. Dann haben die teilweise Passagen eingebaut, wo du Druck hattest, wo du wirklich quasi auf Zeit irgendwas lösen musst oder irgendwas aktivieren musst oder sonstiges, was dich in eine Bedrängnis gebracht hat. Was zum Beispiel Resident Evil nie so geschafft hat in der Form. Ne? Mhm. Dort hattest du auch solche Passagen, aber nicht so schlimm in dem Sinne, nicht so krass, dass du wirklich dann im Rücken dann gespürt hast schon, wie dich dann Viech angreift und sowas. Das war echt gut, ey.
Und ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist auch den du ganz am Anfang gesagt hast, das Spiel ist langsam. Das ist nicht, also du bist in so einem richtigen Panzer-Astronauten-Suit, und bewegst dich daher auch sehr langsam. Du hast teilweise ja auch solche Gravity Boots, das heißt um dich herum, wenn da irgendwie ein Loch oder so in der Wand ist, hast du keine Gravity mehr, du bist im Vakuum und mit diesen Gravity Boots kannst du dich fortbewegen, aber bist sehr langsam und das Spiel gibt dir das Gefühl, du kannst nie entkommen, du kannst nicht, wenn du keine Munition hast, bist du dran, weil du bist so langsam, du kannst nicht weglaufen. Wenn man Resident Evil oder sowas anguckt, hast du immer noch das Gefühl, fuck, ich habe keine Munition, irgendwie komme ich an den Zombies vorbei oder so,
ja,
das hast du bei Dead Space nicht.
Genau.
Du bist immer, du hast das Gefühl, du musst diesen Monster fronten und das macht das auch nochmal sehr, ja, sehr, sehr spannend und gibt ja auch richtig Adrenalinschübe.
Vor allem in Verbindung mit dem, weil jedes Monster dich irgendwie staggert, auf dich springt. Das ist nicht nur, dass du dann Damage bekommst, sondern wirklich visuell passiert da was. Du kannst 2 Sekunden, 3 Sekunden, vielleicht 5 Sekunden nichts mehr machen einfach nur. Bis du dich vielleicht mit deiner Tastenkombination oder Button-Smashing oder sowas von dem Monster gelöst hast. Ne? Und das hat den Effekt nochmal stärker hervorgebracht.
Es hat so viel Gutes gemacht, ne? Auch, ich weiß nicht, Hase, ob du dich erinnerst, es gibt im ersten Teil eine Sequenz, die ist relativ am Ende, wo du, ich meine, man lernt das Spiel kennen. Man weiß, okay, es ist gerade irgendwie ein größeres Gebiet, vermutlich kommt hier gleich ein Shootout mit Aliens. So, das ist klar, das ist dieses klassische Gefühl. Und dort hatte man das auch, man war in so einem Lagerraum und musste Kisten schieben. Und man musste Kisten schieben, um weiterzukommen. Und du dachtest dir irgendwann mal, okay, während ich Kisten schiebe, schiebe ich mir meinen Weg, wie ich hergekommen bin, gerade wieder zu. Ja, mein Brain weiß, gleich kommt irgendwie ein Kampf. Das ist mir klar. Mhm. Natürlich passiert es so, du tötest das Monster und dann musst du dann wieder zurück, die Kisten schieben. Was dann Geiles passiert, ich hoffe, du erinnerst dich. Diese fucking Viecher, die da kommen, sind unsterblich.
Mhm, ja.
Du legst den um und denkst, du bist safe, weil tot. Dann steht er plötzlich hinter dir, Alter. Ich weiß noch, wie dieses Gefühl war. Und dann hast du das ein bisschen weitergemacht, legst den um, schiebst wieder Kisten, dann kommt ein zweiter. Und so musst du dich quasi wieder zurück aus diesem Lagerraum kämpfen, während diese Viecher unsterblich waren. Und du wusstest, ich habe mir gerade mein eigenes Grab hier so ungefähr geschaufelt. Das war so, so geil, ey. Dieses Spiel war hammermäßig.
Und was ich auch immer richtig cool fand, wenn man am Ende gestorben ist, dann ist man ja selber auch so wie in einzelne Teile zerfallen. Also wenn der ganz Gegner dir letzten Hit an den Kopf gegeben hat, fliegt auf einmal dein Kopf weg und du stehst da mit deinem kopflosen Körper oder schwebst im All oder deine ganzen Gliedmaßen fallen ab. Ja, das ist schon wieder, irgendwie gehe ich schon wieder auf diese kranke Schiene, ne? Aber ich fand's mega cool, also fand's
auch
geil.
Was auch noch keiner von euch erwähnt hatte, auch eins der ersten Spiele, wenn nicht sogar der Vorreiter, welche die HUD-Elemente, die UI, die Munitionsanzeige, Health-Anzeige, gab es in diesem Spiel insofern nicht, denn alles, was dir an Informationen relevant ist, wurde dir in die Spielwelt projiziert. Das heißt, die Health-Anzeige von Isaac war an seinem Rücken mit so einer Art Wirbelsäule visualisiert. Das heißt, ging die runter oder wurde rot, hast du gesehen, gut, langsam werde ich hier gleich Probleme haben. Oder die Munitionsanzeige wurde dir über die Waffe so projiziert und all solche Sachen. Es gab einfach keine störenden Elemente in diesem Spiel.
Das
es gab
ist auch schon echt gut gemacht.
Es gab auch keine Pause. Das heißt, wenn du ins Menü gegangen bist, quasi ins Menü, wurde dir dein Menü in die Welt projiziert aus deinem Gerät und das Spiel lief weiter. Ja, das sind alles so kleine Sachen, die dieses Spiel damals.
Das haben die doch von Demon's Souls zu dem Zeitpunkt.
Das kann natürlich sein.
Aber das ist wichtig für das Gefühl, für das Gameplay.
Total, 100%, total, ne? Dass du das Gefühl hast, ich bin niemals sicher, ich kann niemals hier kurz durchatmen. Ne?
Das ist perfektioniert. Das ist das, was ich sag mal, Resident Evil, wie du schon gesagt hast, 1 bis 3 versucht hat. Ne? Aber das ist hier perfektioniert. Dieser Faktor, unglaublich. Enrico, hast du noch was dazu zu sagen?
wenn ich mich an dieses Spiel zurückerinnere, erinnere ich mich immer an die Zeit zurück, wo ich versucht habe, das im Dunkeln zu spielen. Und ich habe es nicht lange am Stück geschafft. Ich war noch relativ jung, als das Spiel rauskam. Ich verbinde dieses Spiel immer noch mit diesem krassen Horror-Jumpscare-Faktor, den es tatsächlich hat.
Ja.
Ich denke, heutzutage würde ich da ganz anders drauf gucken, weil sie doch schon berechenbar waren. Immer wenn du irgendwas geschoben oder bedient hast, kam immer von hinten irgendein Gegner. Ja. Aber damals hat es damit doch schon einen großen Horror-Meilenstein meiner Meinung nach gesetzt.
Absolut.
Was nicht so der Horror war, ist unsere Bewertung. Und zwar ist Dead Space bei uns mit einem A davon gekommen, was es auch ziemlich verdient hat, würde ich sagen.
Finde ich auch.
Am 24. Oktober kam dann Fable 2 raus. Worauf wir lange gewartet haben, Jungs. Fable 2 nach dem ersten Teil, boah, wir hatten Lust, wir hatten Bock. Ich zumindest,
total,
ich weiß nicht, wie es bei euch war. Leider hat mich der Teil nicht so abgeholt.
Ja.
Leider nein, weil der erste Teil war grandios, die Story war super, der Held war cool, Hörner oder Heiligenschein, was willst du haben?
Es war innovativ.
Es war richtig innovativ, hundertprozentig. Fable 2 hat das aber meiner Meinung nach nicht so gut gemacht. Es hat sehr viel versucht, vom ersten Teil ins Moderne einzuspielen, aber dadurch ist viel der Spielmechanik verloren gegangen, einfach nur, weil die Engine war nicht gut. Es war zu sehr verbuggt und wurde nicht gefixt. Und in allem nicht so flüssig. Habt ihr das denn gespielt, Jungs?
So wie du gesagt hast, lange drauf gewartet, gehofft, dass es geil wird und dann tatsächlich einfach nicht viel gespielt, weil es mich sehr, sehr schnell verloren hat. Ich weiß auch nicht, warum so hundertprozentig, aber ja, ich hatte nicht mehr so dieses Gefühl, dass ich gerade meine eigene Welt erkunde und so mache wie im ersten Teil. Ich kann das gar nicht so wirklich erklären. Ich fand, das war alles schon, der Charakter und die Geschichte war alles schon zu besetzt, als dass ich ihn selber mit einer Geschichte füllen konnte. Mhm. Und dann gab es auch so ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben, wie zum Beispiel, dass du, um Geld zu verdienen, jetzt einen Beruf ausüben musstest, was ich irgendwie weird fand zu dem Zeitpunkt. Heute vielleicht irgendwie ganz geil, aber damals war so, okay, jetzt muss ich irgendwie einen Beruf mir da aussuchen, von denen es ein paar gab. Es gab so Attentäteraufträge, es gab die Möglichkeit, ein Schmied zu sein, ein Holzfäller, ein Wirt oder so ein Handlanger von irgendwelchen Leuten. Und weiß ich nicht, damals hat mich das einfach nicht so wirklich abgeholt. Ne? Keine Ahnung. Gleichzeitig konnte man aber zumindest auch die Welt und damit quasi die Gesinnung, je nachdem, was du entscheidest und wie du dich entscheidest, schon etwas feiner definieren als noch im ersten Teil.
Die Welt an sich, ja, das hat sich nicht so sehr auf deinen Charakter ausgewirkt.
Genau.
Ausgewirkt, aber die Welt, ja, vor allem das Ending, weiß ich noch, dass du mit deiner Gesinnung sehr stark das Ending beeinflusst
genau.
hast. Ne? Jetzt als Spoiler, aber das ist ja ein älteres Spiel, was soll man da spoilern? Ich glaube, du bist am Ende ein König geworden.
Mhm.
Und dann, je nachdem, wie deine Gesinnung war, konntest du auch, also wurde das Ende dann gezeigt, was für ein König du war.
Genau.
Alle niedergestreckt hast und alles Mögliche, die dich auch nur komisch angeguckt haben oder ein gütiger König warst, ne?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, das hat so viel schlechter gemacht, einfach als der erste Teil. Wir wollen das auch nicht so runterspielen, das Spiel. Es war ja doch für den dritten Teil sehr gut, weil vom dritten Teil, die haben viel vom zweiten Teil übernommen im dritten Teil. Und deswegen, das war der Anfang, sagen wir mal.
Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen das Problem, dass mit Fable 1 wir ein Spiel, das wirklich Innovation reingebracht hat und so wir so auch nicht kannten. Und mit Fable 2 denkt man sich dann, boah, da muss ja nochmal eine Schippe draufkommen. Und die haben diese Schippe drauf einfach nicht gemacht. Die haben in einigen Bereichen eine Schippe runtergenommen, was schade war. Aber das war halt wirklich nicht viel anderes Neues, was wir im Fable 1 nicht hatten. Und das war ein bisschen schade. Ich sehe es auch so wie du, Arthur. Vielleicht musste das aber sein, damit wir dieses fabelhafte Fable 3 bekommen. Und viele hatten deswegen vielleicht nicht so ein Fable für Fable 2 wie für Fable 1.
Wow.
Das stimmt, aber vielleicht entwickeln viele ein Fable für Fable Reboot, was denn jetzt demnächst rauskommen soll.
Ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie Johnny. Ich hatte Fabulous. Auch das Gefühl, dass man in dem zweiten Teil eher die Story des Charakters spielt und nicht deine eigene Story aus dieser Welt machst, wie du das halt auch im ersten Teil dann gemacht hast. Im ersten Teil hast du dich einfach freier gefühlt und zu sagen, ich bin jetzt dieser Spieler und ich mache auch das, worauf ich Bock habe. Wie dann die Leute auf dich reagieren, ob die dich da bewerfen mit Steinen oder was es auch immer ist, hast du hier wahrscheinlich auch, es hat sich aber einfach nicht wie deine Geschichte angefühlt.
Ja, und was mich auch ein bisschen gestört hatte, war tatsächlich der Grafikstil. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der Kerl bin, der sagt, ey, ich bin jetzt kein Fan von so ein bisschen comichaftiger, aber es war zu dem Zeitpunkt, hat mich das nicht abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu dem Zeitpunkt war mir das zu kindlich und zu abstrakt. Teilweise hatten die Charaktere große Hände, große Köpfe, aber der Körper war so geschrinkt und so. Das war, weiß ich nicht, das war ein bisschen weird. Und auch, dass das Kampfsystem super rudimentär war. Du hattest einen Schwertangriff, du hattest einen Fernangriff und du hattest einen Magieangriff. Und das über eine Spielzeit von, lass es damals 40 Stunden gewesen sein oder sowas, hat einfach mir nicht gemundet. Das war mir zu wenig. Das war mir zu.
Der Rollenspielaspekt war nicht ausgebaut genug.
Genau. Für so ein Spiel, da hättest du viel mehr gebraucht. So ein Gothic hat es 10.000 Mal besser gemacht, wo du verschiedene Sachen hattest, in welche Richtung du dich entwickelst und so weiter. Das weiß ich nicht. Auch wenn es ein gutes Spiel, also es hat Spaß gemacht, so ist es nicht, ne? Die Zeit, die ich es gespielt habe. Aber so insgesamt muss ich schon ein bisschen abstrafen, ne?
Ja, wir reden ja schon sehr, sehr hart oder gehen hart in die Kritik. Es ist immer noch ein okay Spiel, ja. Aber es hat die Stärken dieser Reihe einfach gar nicht genutzt, so wie sie es hätte nutzen können.
Ja, ich bin deswegen super gespannt auf das Reboot, wie es vorhin schon angesprochen wurde, auf den neuen Fable-Teil, der grafisch in eine ähnliche Richtung geht wie jetzt der zweite Teil, aber halt einfach neuer, schöner und irgendwie noch realistischer, auch wenn es ein bisschen auch crazy ist. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Trailer gesehen habt, aber die waren ja auch so sehr, sehr auf Witz. So ist die Welt ja auch aufgebaut. Sie ist sehr, sehr witzig. Aber das könnte mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass wir da einfach was bekommen, was die Geschichte einfach ich weiß nicht, ob es zu einem Ende bringt, aber auf jeden Fall Fable mal wieder auf den Tisch bringt.
Ne? Vielleicht auch noch zu dem Punkt, den Nico sagt, ja, es ist kein schlechtes Spiel. Gerade, ich meine, Spiele aus einer Spielereihe, ne? Wenn man einen zweiten, dritten Teil einer Spielereihe hat, man hat immer die Teile davor auch im Kopf und vergleicht die natürlich viel mehr als mit anderen Spielen. Ich würde auch sagen, Fable 2 ist bei uns, wenn wir andere Spiele mit der gleichen Bewertung haben, vielleicht sogar eines von da auch nicht von den schlechtesten, sondern vielleicht auch eines von den besseren. Ja. Es ist aber im Vergleich zum ersten Teil halt nicht das, was es sein sollte.
Genau.
Und es ist auch meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass wir das auch in Relation zu den alten und auch neueren Teilen, es gibt jetzt noch keinen neueren, aber einfach setzen, um zu sagen, wie es im Standing ist.
Ja, schon, auf jeden Fall. Das finde ich definitiv. Man kann auch halt einfach mal sagen, ey, sorry, euer zweiter Teil war einfach nicht so relevant. Vielleicht relevant, aber hat nicht die Leute so abgeholt wie der erste oder mich nicht, wenn wir jetzt mal so ganz objektiv reden.
Aber ich finde, ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr viele Fans von diesem Genre generell gibt, mit dieser Freiheit, und die sich in diesem Spiel auch sehr gut rein hineinversetzen können.
Total.
Ja, was nicht so gut ist, ist natürlich unsere Bewertung. wir sind auf ein B insgesamt gekommen, was auch relativ vertretbar ist, würde ich sagen, laut der ganzen Kritik.
Ja, keine schlechte Bewertung insgesamt, aber trotzdem ein B quasi für, wenn wir von Fable 1 kommen, ne, das ist dann schon.
Für seid ihr behindert, was ihr gemacht habt. Am 28. Oktober kam Fallout 3. Mit Fallout 3 hatten wir den ersten Teil der Reihe, der im First Person mit einer riesigen Welt zu uns kam. Und das hat so viele Leute abgeholt. Wir haben eine riesige Welt bekommen, die man frei erkunden konnte. Du hattest einen Prolog bekommen, wie die Welt untergegangen ist. Du hast deinen Charakter ausgewählt Und dann bist du gestartet. Warst einfach im Nirgendwo, hattest nichts, wusstest nicht, was abgeht und wohin du sollst vor allem. Dann bist du einfach losgesteppt. War ein gutes Spiel.
Ja, kack drauf. Kackwurst. Okay. Was Fallout 3 richtig, richtig gut gemacht hat, ist einfach, die haben in diese Open World das Fallout reingebracht. Diese postapokalyptische Welt haben die so geil umgesetzt. Ne? Also wenn jetzt eine Atombombe, ich werde einen Bunker und eine Atombombe schlägt ein, würde ich mir das genauso vorstellen. Nicht, dass ich mir das vorstelle, aber ihr wisst, was ich meine. Und das haben die so geil umgesetzt und was ich dann auch richtig geliebt habe an dem Spiel, du hattest so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Es gab so viel zu entdecken, was du auch verpassen konntest. Und je nachdem, wie du dich entschieden hast, was du gemacht hast, hat sich auch der Spielverlauf verändert. Du konntest zum Beispiel komplette Städte in die Luft jagen, du konntest Atombomben zünden und sowas. Und sowas hat auch den kompletten Spielverlauf geändert. Dadurch, dass du dann bestimmte NPCs zum Beispiel zu früh getötet hast, konnten auch ganze Nebenmissionen nicht mehr da sein. Du konntest vielleicht sogar ganze Bereiche danach nicht mehr entdecken, weil du irgendwelche Codes nicht mehr hattest, weil du bestimmte Dinge nicht mehr erreichen kannst, dadurch, dass diese Nebenmissionen weg sind. Und das fand ich damals so geil und so innovativ.
Wir müssen uns einmal ganz kurz zurückdenken in diese Zeit. Dort gab es noch kein Skyrim. Und ich finde, man kann Fallout sehr, sehr gut mit einem Skyrim vergleichen, weil es genau das Gleiche macht, nur eben mit so einer apokalyptischen, relativ, ich sag mal, futuristischen Welt, die aber natürlich zurückgedampft wurde, aufgrund dessen, dass alles im Arsch ist. Und dieses Szenario mit diesem Gameplay war damals einfach so innovativ und neu und fantastisch. Man hat ja richtig Bock gehabt, dort einfach alles zu erkunden, diese verschiedenen Vaults, wo alles so abgefuckt war. Man hat dann so mitbekommen, okay, was wurden hier für Experimente gemacht? Was ist hier passiert? Man konnte looten noch und nöcher, man musste skillen. Mir hat das so viel besser gefallen als so klassische First Person, was heißt klassische, aber eben so ein Skyrim hat mich nicht so krass abgeholt wie eben Fallout, weil einfach das ganze Setting mich so mehr abgeholt hat. Ich fand das wirklich, wirklich geil. Auch dieses Wettsystem. Dieses Kampf, du hattest ja entweder den normalen Ego-Shooter, wenn du so willst, oder aber du konntest verschiedene Körperteile an-targeten, die du dann in einem
Slow-Mo war das schon
fast. Slow-Mo-RPG-taktischen, rundenbasierten System, hätte ich schon fast gesagt. Ja. So, ne? Du hattest eine gewisse Agilität, deswegen warst du so schnell und konntest schießen, bevor der Gegner dich angreift. Dann konntest du den Fuß anschießen, den Kopf, das war mega nice.
Was dazu auf jeden Fall wichtig ist zu sagen, du hattest sogar die prozentuale Wahrscheinlichkeit angezeigt bekommen, wie wahrscheinlich triffst du diesen Körperteil, genau. Was vielleicht deine Entscheidung nochmal überdenkt, schieße ich jetzt in den Kopf oder doch lieber in den Fuß oder
ja. Abhängig von dem Level deinem Level und der Gegnerlevel, dann von deinen Skills, worauf du geskillt hast, ob du auf Sharpshooter oder sonstiges, dann die Perks, alles noch dazu, ne? Das war schon ein geiles System, hundertprozentig. Ja. Und das ist das Geile, was Bethesda nochmal gemacht hat, ne? Die haben wieder eine richtig krasse Open World erstellt, die einfach so frei ist. Du kannst alles machen, überall hingehen. Irgend so ein Dude kommt von der Ecke oder irgend so ein Vieh und gibt dir eine Quest, verdammt nochmal. Ja. Und dann denkst du, woher kommt der da, Mann?
Ich gehe jetzt erstmal Ameisen schießen, let's go.
Wie random ist das einfach?
Ja.
Und das war eine geile Abwechslung, weil sonst kannten wir das natürlich von Oblivion. Dort haben die das genauso gut mindestens gemacht, aber dieses einfach nur dasselbe Spiel in Anführungszeichen in einem verdammt nochmal anderen Setting, das war groß.
Ja, aber auch Ego-Shooter, du hattest Knarren.
Ja.
Du hattest Knarren und bist rumgelaufen, aber es war trotzdem ein RPG.
Und warum hat das so gut funktioniert? Ich komme jetzt wieder um die Ecke mit meiner Bubble, in der ich auch drin war, wegen der Lore. Es ist ja so krass, wie jeder einzelne Bunker, es ist ja in jedem Teil ein neuer Bunker und du kriegst auch diese Logs über andere Bunker, wenn du die besuchst, was da eigentlich für Experimente, wie Johnny schon gesagt hat, gemacht worden sind, weil jeder Bunker einen eigenen Sinn hatte, ob das jetzt irgendwie medizinisch war, ob das irgendwie Agrar war oder was auch immer, teilweise, nicht alle waren dafür vorgesehen, um nach der Apokalypse dann wirklich die Welt wieder neu aufzubauen. Da waren nur bestimmte, die wirklich bis dahin überleben sollten. Mhm. Und viele, viele andere sollten sterben, sollten zu Monstern werden, was auch immer. Oder sind dann ausgebrochen, um in die wahre Welt rauszugehen und zu gucken, wie die Welt wirklich untergegangen ist. Und das hat so eine Tiefe in der Lore. Ich habe teilweise nächtelang mir angeguckt, okay, dieser Bunker ist für das, in diesem Bunker haben die das gemacht und hier und da, tralala. Und es ist einfach so interessant, auch diese Logs zu lesen. Mhm. In so vielen Spielen gibt es so viele Sachen, die du sammeln und durchlesen kannst. Wer von uns macht das alles?
Mhm. Aber das da hat es wirklich Bock gemacht, weil die auch allein schon durch dieses Durchspielen von verschiedenen Vaults war auch schon teilweise äußerst unterschiedlich. Manche waren sehr horrormäßig aufgebaut, sehr, sehr wenig Licht, wo du eben Dead Space-mäßig durch die Gegend läufst und Monster schlachtest. Andere waren fröhlicher aufgebaut, vielleicht auch einfach nur irgendwie so ein riesiger Kinderspielplatz. Ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf, ob es so war, aber ich habe irgendwie so bestimmte Bits, ne? wo du weißt, okay, irgendwie wurden hier einfach nur ganz, ganz fröhliche Sachen gemacht. So, und alles
oder war teilweise noch bewohnt. Sonst
genau, ist, ne? Genau, bewohnt natürlich auch. Ne? Und das war echt, das war Hammer. Das war wirklich, wirklich geil.
Dass die alle von diesen Computern auch gesteuert werden, das hatte schon so einen Sektenflair gehabt in den einzelnen Bunkern. Ne?
Das ist schon sehr witzig. Vor allem die einzelnen Fallout-Teile, die hatten ja alle verschiedene Bunker. Ich weiß gar nicht, wie viele Vaults es insgesamt gibt, aber du konntest in jedem Fallout-Teil ja die Vaults besuchen teilweise und in jedem Fallout-Teil auch verschiedene Vaults. Ne? Das war auch das Geile. Insgesamt das Spiel ist super grandios geworden. Bethesda hat damit einen Meilenstein gesetzt. Was man sagen muss, Bethesda bzw. Fallout kam ja vor kurzem eine Serie raus. Das ist gar nicht so lange her jetzt. Ich glaube 2-3 Monate oder sowas.
Ich glaube September kam die raus.
Ja, September. Und die hat auch gut eingeschlagen. Das ist eine super Serie. Die kann man sich angucken, egal ob man Fallout-Fan ist oder nicht. Für jeden zu empfehlen, hundertprozentig.
Die bringt das Feeling sehr, sehr geil rüber.
Ja, hundertprozentig.
Mhm. Was anderes, was Fallout außer der Serie noch auf die Welt gebracht hat, und jeder, der irgendwie was mit Gaming zu tun hat, kennt es, den Pip-Boy.
Ja.
Der Pip-Boy ist einfach, wenn du ein Gamer sagst, ey, Pip-Boy, jeder weiß sofort, was es ist.
Ja.
Richtig cool, einfach das, so ein Gaming-Utensil, ne? Also einfach ein Teil, das war ja diese komplette Steuerungs-, dieses Armband, worüber du deinen ganzen Charakter gesteuert hast, die ganzen Einstellungen für den Charakter gemacht hast. Mit diesem kleinen Vault-Bewohner, dieser kleine Blonde, der immer richtig coole Animationen auch hatte, wo das war, fand ich immer so cool, wie wenn du irgendwie Fallschaden reduziert hast, dann sieht man richtig, wie er so runterfällt und so lustig animiert und so mega cool. Dieses Pip-Boy, das gibt's ja jetzt in echt, das kannst du dir ja so holen, weil das einfach so eine coole Idee ist, das mega, also richtig cooles Ding.
Das war auch das Witzige in der Serie, ne? Da haben wir den Ursprung des Pip-Boys, den Charakter Pip-Boy quasi.
Boah, ich muss die Serie
dort gucken. Haben wir das erfahren.
Ich habe sie noch nicht gesehen.
Ey. Was?
Nee, habe ich nicht geschafft.
Gespoilert, verdammt nochmal.
Nee, alles gut. Ich finde, es ist kein großer Spoiler. Also ich finde es interessant herauszufinden.
Aber dort finden wir den Ursprung, wie das entstanden ist, der Pip-Boy.
Geil. Ich bin gespannt.
Aufgrund dessen, weil das Spiel uns so viel gebracht hat, so viel Innovation, so viel reingesteckt hat und so gut geworden ist, Gesamtwertung ein S durch und durch. Am 11. November Banjo-Kazooie Nuts and Bolts.
Freunde, ich übernehme.
Ja, Johnny, fang an.
Wieso ist das Johnny?
Tu es. Spul mal zurück.
Also, Hase sieht einen Wal und sagt, es ist so gemein, ey. Ich fühle mich, ganz ehrlich, ich möchte keinen Podcast.
Er meint den Streamer.
Ich möchte keinen Podcast mehr behalten. Ach, du meinst Jontron? Okay, alles klar. Ich finde es trotzdem gemein. Also, folgendermaßen, Leute, Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. Ich wollte das Spiel unbedingt mit reinnehmen. Und zwar einfach, um zu sagen, in diesem Jahr kam eins der dreckigsten, dummen, beschissensten, verkacktesten Spiele auf diesem Planeten raus. Einfach nur, weil ich emotional sehr, sehr stark getroffen bin und ich nehme es persönlich. Banjo-Kazooie und auch der Nachfolger Banjo-Tooie waren fantastische Spiele. Richtig, richtig geile Spiele. Ich glaube, jeder von uns kann das bestätigen. Und dann kommt irgendwann mal so ein 360, also Xbox 360 Spiel, wo wir dachten, Alter, richtig geil, Banjo kommt endlich wieder. Wir haben richtig Bock, diese Welt zu erkunden, wieder Sachen zu sammeln, mit Kazooie irgendwie rumzulaufen, Jump-and-Run-Passagen. Und dieses Spiel beinhaltete Autos. Wir mussten Autos bauen, um mit Autos durch diese Welt zu fahren und Autorennen zu machen. Klar, man ist auch ein bisschen durch die Gegend gesprungen und hat Sachen gesammelt, aber dieses Spiel war der absolute Rotz. Und ich wollte es einfach nur mit reinnehmen, einfach mal abzuranten. Das habe ich mir jetzt mal herausgenommen, Jungs, tut mir leid.
Ich habe nichts mehr zu diesem Spiel zu sagen, außer bitte verbrennt sämtliche Exemplare, die es je gab, und löscht jedes Video, das je existiert hat oder gemacht wurde. Bitte. Oh, ich habe Hass
in mir. Bei E.T. ist noch ein bisschen Platz in der Wüste.
Ich wollte auch gerade darauf hinaus, sollten wir ein Graveyard dafür erstellen?
Ich hoffe, Alter. Nee, aber ernsthaft, Jungs. Abgesehen davon, dass wir, ich habe es ja gesagt, Banjo-Kazooie lieben wir alle, oder?
Ja.
Danke. Habt ihr schon mal Nuts and Bolts überhaupt gesehen? Kennt ihr dieses Spiel?
Ich sehe es jetzt das erste Mal.
Ich habe es nicht gespielt, tatsächlich.
Ein positiver Punkt vielleicht, die Welt sieht doch grafisch schon ganz schön aus.
Das ja, war komplett leer aber. War komplett leer.
Ja, ja, das sehe ich auch.
Das hat man gerade gesehen. Sehr viele Areale, sehr große Areale, die aber nichts beinhalten. Ne?
Wegen den Autos. Du kannst ja nicht in einem kleinen Areal, was schön gestaltet ist, mit einem Auto rumfahren. Da bist du in 2 Sekunden durch.
Gar keine Frage.
Nein, das war einfach kompletter Quatsch. Also ich weiß nicht, was sie sich da gedacht haben und wie die auf so eine Kacke kommen. Warum zum Teufel mache ich warum ist ein Gameplay-Element dieses Spiels, Fahrzeuge zu erstellen? Erklär mir das mal.
Ich weiß es nicht, aber bei Kingdom Hearts kannst du auch Raumschiffe bauen.
Ja, okay, aber damit fahre ich durch die Welt, durch das Universum. Das macht noch irgendwo Sinn.
Ich meine, man kann es auch richtig machen.
Durch den Traum.
Guck dir Breath of the Wild an, nicht Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Ja. Was die da mit den Bauen und sowas gemacht haben, das war ein tragende Verbesserung in dem Spiel.
Ja.
Eine Verbesserung, ein tragendes Feature, das richtig viel geil gemacht hat. Banjo-Kazooie hat einfach gedacht, nehmen wir Need for Speed und bauen das bei uns ein Spiel ein, was gar keinen Sinn macht. Und das reicht dann auch. Mehr brauchen wir in die Welt nicht einbauen, weil wozu brauchen wir Features in der Welt?
Ernsthaft?
Wir haben doch eine Welt. Wieso sollen wir da noch Dinge einbauen, wo Leute Spaß haben? Die haben doch jetzt Autos, also fahren die durch die Gegend und haben Spaß. Das reicht.
Es kotzt mich so sehr an, ehrlich. Ich meine, das Spiel ist von Rare, ja? Und Rare hat damals zu den guten N64-Zeiten fantastische, grandiose Spiele gemacht. Egal, was von Rare kam, du wusstest, steht da Rare drauf, ist in der Entwickler. Geiles Spiel. Diddy Kong Racing, Donkey Kong, Clonker's Bad Fur Day, Clonkers, nicht Clonkers. Clonker war das Vieh aus Banjo-Kazooie. Egal. Mhm. Geile, geile Spiele. Du wusstest, das sind hammergeile Spiele. Und dann ist ja irgendwann mal Rare zu Microsoft übergewandert, beziehungsweise wurden gekauft oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie es genau lief. Und dann kam das eben auf der 360. Microsoft war hauptverantwortlich dafür zu sagen, okay, wir greenlighten das und machen so eine Scheiße. Abgesehen davon, dass Rare das natürlich entwickelt hat. Aber ich verstehe es nicht. Ich kriege es nicht in meinen Schädel rein, warum man so eine Scheiße macht.
Ich glaube, die wollten ein Kinderspiel mit diesem Bastelfaktor einfach rausbringen, was dann in diesem Fall halt die Autos waren. Wie heißt diese Spielreihe von Sony mit dem Roboter und mit dem
Ratchet & Clank.
Ratchet & Clank, genau. Das gibt mir so ein bisschen diesen Vibe mit den Nuts and Bolts und so weiter. Wo du, die hast du ja in Ratchet & Clank auch gesammelt, dann konntest du Sachen craften und so weiter. Wo es hier dann noch so mehr in diesen Bastelfaktor reingehen sollte, die Welt zu erkunden. Und ich denke, Microsoft hat dann die Intention gehabt, mit Rare hier zusammen wirklich ein richtiges Kinderspiel daraus zu machen.
Ja, nee, gescheitert. Jämmerlich gescheitert und es ist Kacke und ich hasse es. Ich hasse alles daran.
Und deswegen nur ein F. Ich glaube, ist es die schlechteste?
Ist die schlechteste Bewertung, die wir haben, ja.
Bis dato je gehabt haben, ne?
Wir hatten sie, glaube ich, noch nie. Aber es ist die schlechteste Bewertung, die es quasi in unserem Ranking auch gibt. Und das hat das Spiel verdient. Sorry.
Ja, also F steht für, warum habt ihr uns das angetan?
Warum nur?
Wie haben wir nochmal dieses Dragon-Dings da, den 5. Teil, bewertet? Mie fällt der Name? Nee.
Breath of the Wild.
Breath of Fire 5.
Breath of the Wild. Nee, Breath of Fire 5.
Das war, glaube ich, ein D oder ein E.
Nein,
oder?
Das war, du meinst wahrscheinlich Breath of Fire doch, 5. Ja, ah ja, stimmt. 5 war der PlayStation 2-Teil mit.
Den hatten wir, glaube ich, ne?
Ja, auch relativ schlecht, ne? Aber auch, weil es mich emotional getroffen hat. Es tut mir leid, es ist immer noch. Ich bin Teil dieses Podcasts, ja? Dieser Podcast ist unsere Meinung. Und meine Meinung ist, dass dieses Spiel scheiße ist. Und dann darf ich das auch teilen. So einfach. Ich gehe da sehr subjektiv dran. Tut mir leid. Tut mir leid.
Gebt uns gerne Kommentare, wie ihr dieses Spiel gefunden habt. Seid ihr Johnnys Meinung oder seht ihr es nicht ganz so hart?
Ich kotze.
Vielleicht hat Mirror's Edge den 11. November doch gerettet.
Fantastisches Spiel, richtig gut, 10.000 Mal besser als Banjo-Kazooie. Der 11. November wurde trotzdem mit Mirror's Edge gerettet.
Dieses Spiel hat damals doch schon so einen kleinen Meilenstein gesetzt, finde ich, auch wenn man das nicht mehr so oft hört im Gespräch. Mirror's Edge war für mich schon so eine kleine, ja, man kann fast Demo sagen, für die neue Gen, um zu zeigen, was kann man heutzutage eigentlich darstellen? Mirror's Edge war ja so ein Parkour-Spiel, in dem man.
Warum hast du das so betont?
Kennst du nicht von The Office? Parkour. Oh, Arthur, da muss ich dir gleich noch was zeigen.
Oh Mann, ey.
Parkour.
Falls ihr dieses Meme kennt, ne, dann bitte einen Daumen nach oben. dieses Spiel hat halt diesen großen Faktor, dass es hier um Parkour geht. Du spielst eine Frau, die das Level so schön und auch so elegant wie möglich durchlaufen oder durchspringen möchte. Und das hatte so einen schnellen und auch spaßigen Faktor gehabt, dass du diese schöne Welt, die doch nicht so groß war, die Level waren kleiner, aber trotzdem schön gestaltet hattest und damit etwas ganz Neues auf den Markt gebracht hat. Vorher hatten wir sowas nie gehabt.
Das war auch, glaube ich, der große Punkt bei Mirror's Edge. Das, was die gut gemacht haben und was das Spiel gebracht hat, ist einfach eine richtig geile Engine mit dieser Spielmechanik. Das drumherum alles, da war nichts Besonderes bei. Die Maps waren alle sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Du bist durch irgendwelche Häuser, also Büroräume gelaufen, bist dann irgendwo immer auf dem Dach gewesen, auf irgendwelchen Hochhäusern, bist dann von Haus zu Haus gesprungen. Also das war immer das Gleiche, ne? Ist keine irgendwie besondere Story dahinter oder sonst was. Also es ist nichts Großartiges in dem Spiel drumherum, sondern wirklich die Mechanics, die eingebaut haben.
Das war ja, Bunnyhopping weitergedacht.
Lediglich das Gameplay, was das Spiel rausgehauen hat. Also von der Story her würde ich jetzt auch nicht behaupten, dass es das Nonplusultra ist. Man merkt auch am Gameplay. Zu der Zeit war das die Tech-Demo quasi, wie du gerade, Rico, gesagt hast, für die PS3. Das war das erste Spiel, glaube ich, was angekündigt wurde für die PS3 und auch, ich weiß nicht, ob rauskam, aber eins der ersten zumindest. Das hat man aber auch gemerkt, ne? Das war grandios zu Anfang, ist aber beschissen meiner Meinung nach gealtert, auf gut Deutsch gesagt. Und das merkt man jetzt auch am Gameplay, wenn man das jetzt anguckt. Egal, ob du im Vent bist oder auf dem Dach, die Schüsse kommen immer gleich. Irgendjemand schießt, aber du weißt nicht, wer das ist, wenn du stumpf das Gameplay guckst.
Wenn du dich umdrehst, siehst du auch nie jemanden.
Niemals! Nee. Es schießt einfach irgendwas oder irgendjemand. Man weiß es nicht.
Ich glaube, Story-wise nagelt mich nicht drauf fest. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass du eine Diebin warst und irgendwas gestohlen hast.
Ja.
Und du wirst die ganze Zeit verfolgt. Ja. Das war schon ein geiler Punkt, dass dieses Spiel gemacht hat, um diesen Parcours-Faktor interessanter und das Adrenalin ein bisschen höher zu pushen, dadurch, dass du verfolgt wirst. Du wolltest so schnell wie möglich sein, weil du die ganze Zeit das Gefühl hattest, ich muss jetzt fliehen.
Aber vor wem? Das ist so komisch einfach nur. Guck mal, im Fahrstuhl, zack, Schüsse kommen von raus rein. Was?
Vielleicht sollte das einfach, die haben einfach den Resident Evil gemacht, das sollte eigentlich ein 4 werden und da schießen Geister auf dich und dann dachten die, oh nee, das Spiel hat sich jetzt zu viel verändert, wir machen doch ein Ghost.
Ja. Ich glaube, viel mehr kann man noch gar nicht dazu sagen, es war nicht maßgebend für irgendwas, es war kein Meilenstein, aber es war zu der Zeit einfach ein interessantes Spiel, das einfach mal etwas ganz anders gemacht hat, als alles, was man vorher gesehen hat.
Und es war eine Grafikbombe.
Ne? Definitiv, zu der Zeit hundertprozentig. Und als der zweite Teil rausgekommen ist, der war ja gar nicht im Gespräch, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Der wurde angekündigt, der ist rausgekommen, Punkt.
Ja,
also mehr hat man auch nicht davon gehört, finde ich.
Was glaubt ihr, wie schnell würdet ihr kotzen, wenn wir das in VR zocken?
Oh, holy shit, das wäre vielleicht
0,4 Sekunden. Plus minus 0,3.
Stopp die Zeit.
warte, einmal.
Trotzdem, für die Innovation, die das Spiel reingebracht hat und für die schöne Grafik gab es von uns eine Gesamtwertung von B. Am 18. November kam Left 4 Dead. Left 4 Dead, ein Spiel, was uns alle gefesselt hat, das war das Koop-Ding zu der Zeit überhaupt. Das, was auf der Wii Super Smash war, das hat man auch genauso auf dem Sofa oder am PC am besten zu viert mit seinen Kollegen gezockt und man hat versucht zu überleben. Es kamen Horden und Horden von Zombies, es kam die Witch, die einen immer getötet hat. Ich hasse das Ding.
Ja, voll.
Das war das Schlimmste Vieh überhaupt.
Boomer gab es doch, glaube ich, auch, oder?
Oder Boomer? Boomer? Nee, das bin ich mittlerweile.
Nee, ich glaube, die hießen Boomer.
Die hießen Boomer, genau. Dann gab es diese komischen Crawler, dann gab es diese Licker, die ich mit der Zunge rangezogen haben. Das war schon mega cool. Und das Spiel hat einem etwas gegeben, was gerade so, also ich zum Beispiel als Resident Evil Zombie-Liebhaber, also ich liebe keine Zombies, aber ich liebe Zombie-Spiele. Das Spiel hat dir genau das gegeben, was du haben wolltest. Du läufst im Koop mit bis zu 4 Personen. Damals habe ich das immer mit meinem Bruder zu zweit gezockt, hattest noch Computer, die du dann spielen lassen kannst, also NPCs. Du läufst da durch und killst einfach Zombie-Horden und versuchst einfach diese Maps zu bestreiten. Und kannst dann auch nochmal Schwierigkeiten einstellen. Das heißt, wie stark sind die Zombies, wie viele Zombies kommen. Und es war so, so geil.
Fass doch erstmal ganz kurz zusammen für die Leute, die es nicht kennen. Was ist denn Left 4 Dead überhaupt für ein Spiel? Ganz grob.
Corona-Simulator.
Also, ja.
Also Left 4 Dead, wir haben einen Koop-Shooter, den man dann bis zu 4 Spielern, entweder online oder dann damals auch, was heutzutage sehr selten geworden ist, auf dem Sofa spielen konnte. Mit
Couch-Koop,
Couch-Koop. Es gibt verschiedene Levels, die man am Anfang auswählen kann und dann kann man auch, hat man Überlebende. Man sammelt Waffen ein und kämpft gegen Zombie-Horden. Man versucht dann von Stage zu Stage zu kommen. Es gibt immer am Ende, das Level ist aufgeteilt in mehrere Parts. Und es gibt immer am Ende jeden Parts ein Safe Room, wo man reinkommt.
Ja.
Und Ziel ist es, bei dem Safe Room anzukommen. Und am Ende des Levels war es immer so, dass man irgendeine bestimmte Sache nochmal machen musste. Irgendwie ein Haus verteidigen gegen Zombies und so, weil du dann vom Hubschrauber abgeholt wirst oder sonstiges. Und das Ziel war dann, durch diese Zombie-Massen, wirklich Massen, was da ankam, durchzulaufen, zu überleben und möglichst alle Überlebenden dann rauszukriegen. Weil es kann auch sein, dass ein Überlebender auf dem Weg stirbt. Du musst dann auch dich selber heilen. Du musst versuchen dann, wenn ein Überlebender am Boden liegt und kein Leben mehr hat, versuchen ihn zu heilen, bevor er komplett gestorben ist. Oh, das war ein Spiel, das hat so viel Zeit genommen und so viel Liebe.
Hatte dieser Teil schon diesen geilen Multiplayer, wo du auch als Zombie-Fraktion kämpfen konntest?
Nee.
Das war im zweiten Teil, oder?
Nee, das war, glaube ich, überhaupt nicht Left 4 Dead. Das war
doch
dieses...
Doch, ja. Du konntest einen von den... ich sage mal, Special-Zombies konntest du auswählen, ob du jetzt die Witch warst, Witch glaube ich nicht, du konntest Crawler, Licker und Boomer, glaube ich.
Genau, aber im ersten Teil auch schon?
Das war der zweite Teil.
Ich glaube auch, 100%. Das war im zweiten Teil, aber du konntest bei Left 4 Dead auf jeden
Fall. Weil es gab doch jetzt vor nicht so langer Zeit mal ein Ableger, aber ein ähnliches Spiel, ich weiß gar nicht.
Ist es nicht vom selben Studio sogar, die das abgekapselt haben?
Dead for Left oder so. Left 4 Dead ist ja von Valve.
Left 5 Dead.
Left 4 Dead ist ja von Valve.
Genau. Google parallel.
Die haben keinen anderen Teil gemacht. Wir warten ja immer noch auf den dritten Teil und hoffen, dass der irgendwann mal kommt. Und wie, ich weiß nicht mehr, wie das wie der
ich,
andere
ich weiß,
Teil
ich weiß aber, was du meinst.
Das haben wir auch in der Zeit nicht
Back 4 Blood?
Ja, irgendwie sowas, ne?
Ja. Back 4 Blood
war auch, glaube ich. Im Grunde genommen das Gleiche, nur
anders. Waren auch viele Entwickler von, die bei Left 4 Dead mitgespielt haben. Also mitgespielt haben. die haben die Zombies gespielt. Viele, also finde ich teilweise so Entwickler sehe, können ja auch Zombies sein. Aber genau, das waren Entwickler, die bei Left 4 Dead mitgemacht haben. Und Back 4 Blood war auch ein, also war vom Prinzip genau so.
Ja.
Die haben nur ein paar RPG-Sachen mit eingebaut. Das heißt, du hattest eine Base. Wenn du ein Level geschafft hast, konntest du Geld ausgeben, um Waffen zu verbessern und Skills und sowas zu kaufen.
Ja.
Und du hattest richtige Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
Mhm. Ey, Left 4 Dead war Hammer. Allein dieses Gefühl, mit mehreren Leuten dort durch diese Map zu gehen. Ich weiß, das waren Stunden, die man zusammen über Steam und Quatschen über
auch taktisch.
Was war damals das Ding? MSN? Ich habe keine Ahnung, worüber wir... TS war...
Teamspeak.
War das TS zu dem Zeit? Egal, das war whatever. TS,
X-Fire.
X-Fire. Wie wir dann einfach dieses Spiel gespielt haben und stundenlang, wie Bock das gemacht hat. Und diese Kommunikation untereinander. Hast du noch Munition? Brauchst du was? Soll ich dich heilen? Hier liegt eine Waffe, die kannst du haben. Ich weiß, du hast so eine Pistole.
Fuck, da ist die Witch.
Da ist die Witch, ne? Arthur, du hast das gesagt, wie kacke die ist. Das Perfide an der Witch ist ja, wenn du sie in Ruhe lässt und nicht in ihre Nähe kommst, tut sie dir nichts.
Ja.
Aber weil sie einfach irgendwo rumchillt und nicht kein Geräusch so ungefähr, die heult so ein bisschen leise, aber wenn du voll in Action bist und in den Raum läufst, wo sie plötzlich ist, vorbei so ungefähr. Ne?
Das ist ja das Witzige, du hörst irgendwo
ein
kleines Mädchen heulen und wenn du das Spiel das erste Mal spielst und nicht weißt, was das ist, denkst du, boah, ich guck doch mal nach, da heult irgendwo ein Mädchen, vielleicht kann ich irgendwie retten oder so, aber genau das ist die Witch und die kann jederzeit überall auftauchen.
Oh, so mies.
Ich weiß gar nicht, ob das bei Left 4 Dead 1 oder 2 war, gab es eine Map, ich glaube, das war sogar 2, oder war das bei Back 4, nee, das war irgendein Teil von denen, da gab es ein riesen Maisfeld. Und da kam die ganze Zeit, du hast nur Mais gesehen und es kam von überall Zombies. Du hast
nur Mais gesehen.
Und wenn du Pech hast und du hörst die Witch heulen, kann das sein, dass du auf einmal mitten im Maisfeld einfach so vor der Witch stehst. Und dann hast du auf einmal so dein Herz bleibt kurz stehen.
Die war auch einfach überstark, das ist ja das Ding. Wir reden darüber, weil sie so kacke stark war und dich einfach direkt ausgeschaltet hat.
Im Grunde genommen. Das erste Mal, wenn du auf die Witch triffst und garantiert scheißt du dir in die Hose. Hundertprozentig. Immer.
Ja. Ja. Na? Ach, und geil war auch jeder Charakter, es gab ja, glaube ich, so vordefinierte Roles, wenn du so willst. Jeder hatte ja so unterschiedliche Fähigkeiten, meine ich auch, oder? Oder vertue ich mich
da noch nicht.
Da noch nicht?
Nee, die waren alle von Grund auf gleich, die hatten alle gleiche Health, keine Fähigkeiten. Und
okay.
Das einzig Unterschiedliche waren die Waffen. Und wenn wir auf die Waffen zurückkommen, die Engine basiert ja auch auf Half-Life immer noch, ne?
Ja.
Das ist eine abgeänderte Version, eine weiterführende Version von der Half-Life-Engine. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, aber dass wir da immer noch das Ding haben, ne? Richtig Hammer.
Ey, Hammer, wirklich geil. Also wenn ihr mal Lust habt, genau dieses Gameplay, von dem wir jetzt gerade schwärmen zu spielen, Back 4 Blood wird wahrscheinlich immer noch existieren und gut sein, schätze ich. Ich glaube, es gibt keinen aktuelleren Ableger dieser ganzen Geschichte. Also guckt es euch echt mal an, schnappt euch zwei Kollegen, einer reicht auch schon zur Not. Und geht da rein, weil, hey, das macht so Bock.
Ja, ich würde Back 4 Blood sagen, das ist das Aktuelle, ne, weil es zwei Jahre her ist, maximal jetzt rausgekommen ist. Ne?
Und falls ihr auf die Witch trefft, es gibt auch Pampers für Erwachsene.
Somit hat Left 4 Dead von uns ein glattes S bekommen, was es auch definitiv verdient hat.
Sehr sexy.
Sehr sexy. Besonders die Witch. Am 2. Dezember, Prince of Persia. Ein lang erwarteter Titel von allen von uns, würde ich sogar behaupten. Besonders nach Warrior Within und The Two Thrones haben wir Prince of Persia ganz, ganz stark lieben gelernt und haben gehofft, der nächste Teil, der wird reinhauen, weil wir eine neue Konsole haben, weil wir mehr Möglichkeiten haben, grafisch besser aufgestellt sind, gameplay-technisch wir viel gelernt haben, beziehungsweise das Studio viel gelernt hat. Und dann kam Prince of Persia, ein komischer Reboot oder wie darf man das nennen? Man weiß es nicht genau.
Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass sie es damals irgendwie rebooten wollen. Es hieß einfach nur noch Prince of Persia. Ich bin da reingestiegen mit damals Sands of Time. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber geredet, ne?
Ja.
Was ein geiles Spiel war und man hatte Bock auf mehr. Und dann kam das auf der PS3 und es war so ein Dreck.
Ja, also Dreck ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Ah.
Es war, man konnte es spielen. Also es war jetzt nicht so, dass es jetzt ein verdammt Kackspiel war. Also das ist jetzt kein Banjo-Kazooie Nuts and Bolts.
Ja, das stimmt.
Aber die haben vieles falsch gemacht. Ich fand, der Grafikstil hat nicht so ganz gepasst. Das war irgendwie ein bisschen comic-mäßiger. Das hat mir ein bisschen, weiß ich nicht, hat mir nicht so das gegeben. Das, was ich so richtig komisch fand und das, was den Spielspaß oder auch diesen Wunsch, da irgendwie weiterzukommen, weggenommen hat, du konntest nicht sterben.
Ja.
Also wenn du gestorben bist, du hattest immer so eine Partnerin dabei, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, nennen wir sie Chantal.
Coole Tifa.
Ja, und immer wenn du so irgendwelche Sprungpassagen, das, was bei Prince of Persia immer so geil gemacht wurde, ne? Wenn du Sprungpassagen, wenn du ein paar Sprunghasen hast und dann von Plattform zu Plattform springst und du fällst aus Versehen runter, die springt dir einfach hinterher, die kann so ein bisschen fliegen, holt dich da hoch und dann, ist egal, kann passieren, mach nochmal.
Es gibt jedes Mal diese Cutscene, wenn du irgendwo runterfällst, hey, ich helfe dir, und dann siehst du diese Hand, das dauert gefühlte 5 Sekunden, bis du wieder lebst.
Leon, please help.
Ja, ehrlich, das war so ein Quatsch. Also ehrlich, ich habe genau das Gefühl, was du gerade gesagt hast, Hase, dieses, okay, warum sollte ich jetzt dieses Spiel spielen, wenn ich quasi nicht sterben kann? Ist das ja Kindermode oder was?
Ja.
Nee, das hat nicht reingehauen. Das Kampfsystem fand ich nicht gut.
Das war diese Zeit, wo die wirklich Spiele für jedermann machen wollten. Wir haben das in der ersten Folge ja ganz am Anfang angesprochen, dass das Spielerspektrum ist einfach so groß geworden, dass sie gesagt haben, ja nee, wir können das ja nicht schwer machen, wir müssen das für jeden zugänglich machen und das soll auch jeder bis zum Ende durchspielen. Jeder soll Spaß haben. Hat nicht funktioniert, weil es viel zu einfach war. Niemand war gefordert, niemand hatte Lust, das zu Ende zu spielen.
Du hattest tatsächlich zu wenig Variation im Gameplay. Du hattest sehr lineare Levels, ne, die du einfach abgelaufen bist. Und zwischendurch kam ein Monster. Das Kampfsystem hat sich eher fokussiert auf ein One-on-One, beziehungsweise 2-gegen-1 immer, weil du ja die Partnerin dabei hast. Ne? Also in dem Spiel warst du in Anführungszeichen in der Überzahl, und zwar grundsätzlich. Und ja, das war so ein bisschen komisch auch vom Gameplay. Für mich hat sich das angefühlt, als ob das ganze Spiel so ein Quicktime-Event von God of War ist.
Es hatte auch, so wie du gesagt hast, es war sehr linear, aber auch, es war anspruchslos. Selbst diese Sprungpassagen, wo du mal überlegst, in den älteren Teilen, okay, wie komme ich gerade weiter, wo ist der Weg, wo kann ich hochkraxeln, die wurde, glaube ich, sogar teilweise mit so Lichtkugeln gezeigt, wo du lang gehen musst.
Mhm. Wurde sehr geführt, also voll. Die Spannung war komplett raus. Es war immer noch ein Spiel, was man vielleicht genießen konnte, wenn man so die Lore und auch die ganze Geschichte mag und wenn man sich da reinversetzen konnte, wenn man genau dieses Setting so haben wollte, aber es war einfach nicht spannend.
Es ist aber leider so, dass wenn man Prince of Persia damals gehört hat, hat man das immer in Verbindung gebracht mit der bestehenden Lore von dem Prinzen, den Sand der Zeit, von Warrior Within, welcher derselbe Prinz war.
Genau.
Na, nur in der Geschichte weiter, The Two Thrones, genau derselbe Prinz,
ja,
nur weiter. Na, das wurde immer weitergeführt, natürlich sehr viele neue Elemente dazu gepackt, aber das hatte nichts mehr damit zu tun, storytechnisch. Das war ein kompletter Reboot und das ist das auch, was, glaube ich, mich am meisten abgefuckt hat, weil für mich war dieser eine Prinz, der von den drei Teilen so ein Boss geworden, und jetzt den einfach wegzuschmeißen, war für mich sehr schade.
Was ich auch noch ziemlich ja, negativ sehe, viele Games schaffen es dann ja wenigstens mit Bossfights oder so nochmal was rauszuholen. Hier gab es viele unterschiedliche Bosse, aber die Bosse hatten auch unterschiedliches Design, unterschiedlichen Kampfstil. Trotzdem war jeder Fight genau gleich. Du hast immer irgendwie.
Gleich abgespielt, ne?
Du hast irgendwie immer, genau, das ist, also als würdest du einfach so ein Quicktime-Event, ja, das war schon so ähnlich, ne? Du hast immer pariert, musst im richtigen Moment drücken, pariert, angegriffen und bei jedem Boss das Gleiche.
Wenn man die Prince of Persia IP so ein bisschen logisch weiterdenkt, hätte daraus eigentlich Assassin's Creed werden müssen. In der Richtung. Ja. Und das wäre geil.
Oh,
stellt
shit
euch das mal vor, wenn ein Prince of Persia rausgekommen wäre, welches eben
boah, die
Welt nimmt und dann dieses Persien nimmt als Vorlage für einfach dieses, okay, du kraxelst da überall rum und machst irgendwie Attentate. Es müssen ja nicht mal Attentate sein, aber so ein, weißt du, so, okay, du bist von mir aus der König, der irgendwie sein Königreich retten will. Das ist ja immer irgendwie so diese Geschichte. Das wäre Hammer gewesen, ne?
Ja, so ein Open-World-Ding in dieser Welt von Prince of Persia, weil du hast ja so viele Faktoren in Bezug auf die Monster und alles mögliche, diese Schattenwesen und je nachdem, ne?
Ja.
Das hätte richtig Potenzial, da hast du recht.
Ja, hätte reingeschallert. Stattdessen, ja.
Hat's nicht reingeschallert.
Ja.
Deswegen hat ein C reingeschallert von uns aus gesehen. Und für mehr war einfach nicht drin. Nun kommen wir zu den Honorable Mentions. Und zwar als erstes God of War Chain of Olympus.
War ein PSP-Teil von God of War, wovon es noch einen weiteren gab. Ich habe beide gespielt und fand die gut. Also muss ich echt sagen. Wenn du das Portable haben wolltest, ein God of War spielen, hat gut Spaß gemacht.
Ich glaube, die ganzen Teile waren Prequels zu den eigentlichen God of War-Teilen.
Genau,
ne?
Genau.
Also wer die Vorgeschichte von Kratos erleben möchte, kann man sehr gut sich reinziehen. Dann kommen wir zu Patapon. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
Alter, Patapon. Und mehr will ich gar nicht sagen.
Hell?
Google it.
Es ist so ein Rhythmusspiel. Ein Musik-Rhythmusspiel. Johnny interessiert sich ja sowieso sehr viel für Musik.
Ist es Parappa the Rapper?
Quasi.
Ja, so
nur etwa. Anders.
Ja.
Ah.
Der ist dann vom Rappen ist er auf Pop umgestiegen. Deswegen Patapon.
Nein, du hattest, also du konntest Rhythmus, also du hattest so kleine Männchen und wenn du einen bestimmten Rhythmus Patapon hast, haben die bestimmte Moves gemacht, wie zum Beispiel Patapon ist vorwärts und Angriff und dann gibt es Pong, Patapon oder sowas und das ist Abwehr, zurück und du musstest so kleine Männchen in so einer 2D-Welt
durchbringen.
Solche ganz abstrakten Männchen waren.
Ja, so schwarze Männchen waren das. Ja. Mit Lanzen und keine Ahnung.
Das auf damit. Wie das bei Ghibli solche Rußmännchen, so sahen die
genau, aus. Genau, so ungefähr. Und es hatte aber auch so leichte RPG-Elemente. Das heißt, du konntest deine Armee in Anführungsstrichen aufleveln, du konntest den anderen Waffen geben und sowas, musstest deine Base aufbauen. Das war echt cool.
Schönes Spiel.
Der nächste Titel ist auch ein Reboot, auch ein nicht so erfolgreicher Reboot, und zwar Turok kam auf der PS3, 360 und PC raus. Mhm. Das war, wenn man die alten Teile geliebt hat, war das nicht so der Fall. Man hat das vielleicht gezockt wegen Nostalgie, aber das hat das nicht wiedergegeben, oder?
Nee, nicht das, was wir damals mit Turok so stark verbunden haben. Ne? Damals auf der N64, gerade Seeds of Evil hieß ja, glaube ich, der zweite Teil, ne? Oder Seeds of Something, oder glaube ich, das war nicht das. Turok war einfach geil. Aber Turok auf der PS3 war einfach nicht geil.
Als nächstes Lost Odyssey, ein sehr, sehr krass gehypter Titel, auf der 360 rausgekommen, ursprünglich von Square Enix, Square Soft damals, ich weiß es nicht, Square Enix war das, glaube ich, ne? Entwickelt, sehr hoch gelobt von sämtlicher Spielerzahl. Leider haben wir das zu wenig gespielt, bis gar nicht gespielt, hauptsächlich wegen dem 360-Ding. Und ist an uns leider sehr vorbeigegangen. Aber das müssen wir nachholen.
Voll, ich habe es ein bisschen gespielt und würde es super gerne weiterspielen, weil die Geschichte sehr, sehr interessant ist. Cooles RPG auf jeden Fall. Also da hat die Xbox 360 einfach auch einen guten Ableger bekommen, was RPGs angeht, weil ich glaube, gerade da fehlte es Microsoft echt schon viel. Die hatten so ein paar Sachen wie Blue Dragon und sowas, aber das hat da mal reingekickt, ne? Mhm.
Zum nächsten Titel kommen wir, und zwar Soul Calibur 4. Wir hatten ja schon Soul Calibur durch. Es ist quasi dasselbe, nur in neu, so wie die Tekken-Teile, sehr gut verpackt. In diesem Teil haben wir Darth Vader und Yoda als Gastcharaktere, wenn ich mich nicht vertue. Mhm. Und die haben sich auch sehr toll gespielt, nicht gut in die Story mit eingebracht, weil es einfach over the top war. Mhm. Aber Soul Calibur immer gut.
Yes.
Zum nächsten Ding kommen wir, und zwar Spore.
Habt ihr Spore schon mal gespielt,
Jungs? Ja, ich habe sehr, sehr viel früher gespielt. Da spielst du ja als einzelne Zelle und frisst andere Zellen auf, wie man es vielleicht aus diesen Handyspielen mit den Haien kennt, wo du dann immer größer wirst. Und wo du dann in verschiedene Entwicklungsstadien durchgehst und später wirklich ein Monster bist, das du frei durch DNA und Gene gestalten kannst, richtig basteln kannst mit so einer eigenen Engine und dann die Welt erkundest. Hatte nicht wirklich viel Geschichte oder irgendwas zu erkunden. Das war einfach so eine Simulation von der Zelle bis zum Monster.
Und noch weiter. Noch viel, viel weiter. Ich weiß nicht, wie du es gespielt hast.
Bis in den Weltraum konntest du, glaube ich.
Ne? Bis in den Weltraum. Du konntest eine eigene Zivilisation aufbauen, bis in den Raumschiff gestiegen und konntest dann das Universum erkunden und alles. Und es hatte je nach Entwicklungsstufe quasi ein anderes Gameplay. Das heißt, erst war es, wie du gesagt hast, so Zelle, die sich aufbaut, bla. Dann hattest du so eine richtige, ich sag schon mal fast Age of Empires-mäßige, okay, du musst einzelne Städte bauen und sowas, weißt du, bis du dann wirklich dieses große, allumfassende Ding hattest. Das
hat Spaß gemacht.
War krass.
Sick. Kommen wir zum nächsten Titel, und zwar das Astrobot der PS3, Little Big Planet.
Oh, großer Titel, das ist ja auch wieder so ein Spiel, was der breiten Masse gewidmet war. Ich habe es mit meiner Frau noch gespielt, da gibt es ja einen Teil auch auf der PS4, meine ich, da rausgekommen ist.
Ja.
Spielst so eine Art von Sandsackfigur und ist ja ein Plattformer, ganz im klassischen Sinne.
Ja, hundertprozentig. Mit Koop-Aspekten sehr viele, ne? Couch-Koop wurde da ganz groß geschrieben.
Aber auch das Ding, dass du eigene Levels bauen konntest, das war ziemlich cool.
Das war auch, glaube ich, das Ding, was das Spiel so innovativ gemacht hat, weil du nicht nur diese vorgefertigten Levels hattest, sondern eigentlich hast du nie aufgehört, weil du hattest immer Content, weil andere Leute auch richtig coole Levels und dann mit vielen Rätseln auch gemacht haben.
Yeah.
Und du hattest eigentlich immer Content.
Und du konntest viele Kostüme sammeln, das war auch cool.
Ja.
Als nächstes kommt Mortal Kombat vs. DC. Hat das überhaupt jemand von euch gespielt?
Warum hast du Pokémon Platin übersprungen? Enrico ist sauer auf dich.
Nee, ich bin nicht sauer. Das ist einfach nur wieder der dritte Teil, der zu einer Generation dazu kam. Platin mit Giratina, richtig geiler Teil, mit einer der besten. Aber viel zu sagen gibt's auch nicht.
Das stimmt allerdings.
Okay, Mortal Kombat vs.
DC. Castlevania Judgment.
Was ist hier los?
Mortal Kombat habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Aber was willst du zu Mortal Kombat sagen? Kollabo mit DC haben die gestartet und DC-Charaktere mit ins Mortal Kombat-Universum eingefügt. Gameplay ist natürlich von Mortal Kombat geblieben. Ne? Das
schön
ist mit
brutal.
Den Fatalities und alles Mögliche. Ja. Also es ist nicht so, dass DC deren Gameplay unbedingt durchdrücken wollte, sondern Mortal Kombat mit Superman aufspießen.
Yes. Das ist auch das Typische. Okay. Also wir haben ja auch danach noch später, also gar nicht so lange her, dann Injustice gekriegt, wo ja, dann nur die DC-Charaktere hattest und so und auch mit diesem Mortal Kombat-Stil. Also ja, sowas war dann schon viel. Aber es war halt dieses typische Mortal Kombat-Fight mit DC-Charakteren halt zusätzlich.
Ja, was quasi Mortal Kombat ist, aber anders, ist Castlevania Judgment. Ich habe selber tatsächlich nicht gespielt, obwohl ich großer Fan mit der Castlevania-Reihe bin. Mhm. Aber das war, glaube ich, war das nicht das erste 3D?
Es war auf jeden Fall ein Handheld-Ableger. So viel weiß ich noch. Aber welcher genau, keine Ahnung. Mhm. Das ist so wie diese Castle of Iglesia oder wie die hießen. Oder irgendwie Story of Iglesia und wie hießen die anderen? Es gab so ein paar Handheld-Dinger, die in eine ähnliche Richtung gingen wie Symphony of the Night, so von der Art.
Ja, aber nicht so gut.
Nicht bei so gut.
Nicht, ne? Ja. Ne? Als nächstes Final Fantasy Dissidia. Ein, wie soll man sagen, ein à la Dragon Ball Z, wie hieß das nochmal? Tenkaichi Budokai.
Ja.
Oder Tenkaichi besser gesagt. Und aber im Final Fantasy Universum. Es war interessant.
Ja.
Es war nicht allzu gut, nein. Nee. Aber das Interessante war, du hattest die Final Fantasy Charaktere, die Pro und die Antagonisten komplett vereint als einzelne spielbare Charaktere.
Aber Dissidia gibt es bis heute und hat eine große Beliebtheit gerade in Übersee. Total.
Ja.
Die feiern es hart.
Die Cydia, das sind doch mehrere Teile, ne, die dann rausgekommen sind.
Genau.
Und ja. Als nächstes haben wir Pokémon Ranger. Enrico, kannst du uns was dazu sagen?
Ja, da haben die tatsächlich so einen eigenen Anime- oder Film-Spin-Off dazu gebracht. Da gibt es so eine bestimmte Art von Pokémon-Trainern, kann man schon fast sagen. Oder eher gesagt, solche Naturschützer, die Pokémon nicht mit Pokébällen fangen, sondern so ein bestimmtes Gerät haben, womit die Pokémon einkreisen müssen und die damit dann fangen.
Und dann abknallen.
Nee, das
nicht. Wir sind hier nicht bei Palworld, okay?
Oh, Entschuldigung.
Der einzige Sinn dahinter war tatsächlich, diesen Bildschirm von dem DS zu benutzen, um die Pokémon damit zu fangen, wie man das bei der Switch jetzt mit dem Werfen, mit der Mechanik kennt.
Ja, ja.
Haben die damals deren Ding da so rausgebracht. Ich fand es sehr, sehr, sehr cool, hat Spaß gemacht, war auch teilweise fordernd, teilweise ein bisschen sehr gemein, aber war mal was anderes. Du hast halt keine Pokémon-Kämpfe gehabt, sondern konntest die auf eine andere Art und Weise sammeln.
Ja. Als nächstes Battlefield Bad Company. Ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Und ihr?
Nee.
Ich habe es aber ein bisschen gespielt. Ja, ist ein typisches Battlefield. Ne? Und dann, ja, also viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Ist jetzt kein besonderes Game, das irgendwie besondere Fähigkeiten, mal gesagt, Features oder so hatte. War aber ein gutes Spiel. Hat als Shooter auf jeden Fall Spaß gemacht.
Motherfuckers shooten auf einer großen Map. Ganz klar. Far Cry 2, der zweite Teil des großartigen ersten Teils und des noch besseren dritten Teils, musste man behaupten. Und Far Cry 2 ist auch sehr, sehr gut eingeschlagen. Warum es bei uns in den Honorable Mentions ist, weil der erste Teil eine Sensation war, der dritte noch besser. Deswegen wollten wir uns den ganzen Talk auf den dritten Teil verschieben.
Yes.
Call of Duty World at War. Ein weiterer Call of Duty Teil, der meiner Meinung nach nicht so eingeschlagen hat wie der zweite oder dritte Teil. Das war dann der Beginn für mich für dieses jährliche Call of Duty Ding, was dann angefangen hat, übertrieben zu werden.
Nicht so ganz. Also Call of Duty World at War hat ja nochmal was ganz anderes gemacht als die anderen Teile. Es war nämlich der einzige Teil, der im Ersten Weltkrieg gespielt hat. Und du hattest gerade nach den vor den Call of Duty Teilen schon mehr Innovation drin. Du hattest schon ein bisschen mehr kompetitiveres Gaming und das in einem Ersten Weltkrieg-Setting, wo man auch gerade solche Sachen wie hier damals die Flammenwerfer und so, die neu dazugekommen sind. Also da hat Call of Duty World at War schon ein bisschen was neu gemacht und wurde auch viel gespielt. Also es ist klar schnell abgedampft, weil danach wieder neue Call of Duty rauskamen. Auch da dann große Sprünge gemacht wurden zu der Zeit noch in den Call of Duty-Teilen von den Features her. Aber es war doch schon ein auch gut gespieltes und gern gespieltes Spiel.
Wir sind da aber schon kurz davor, dass meine Lieblingsreihe oder Trilogie, wenn man so will, von Call of Duty rauskommt. Ich glaube, du weißt, wovon ich rede, Hase.
Ja, genau. Resident Evil.
Genau.
Panzer
Hunter. Das kommt, glaube ich, tatsächlich schon im Jahre 2009, also die nächste Folge, in der wir drüber sprechen werden, Modern Warfare. Und das war allem überlegen. Also ich finde, da stinkt World at War trotzdem sehr, sehr krass gegen ab, ne?
Ja klar, aber das ist dann nochmal was, neue Innovationen reingekommen, nochmal ganz anderes, nochmal ein Jahr später, ne? Aber dafür, was Call of Duty bis dahin war, hat World at War auch nochmal was richtig Geiles rausgebracht.
Das stimmt. Da bin ich gespannt, ob 2009 besser wird als 8, aber zu 8 haben wir eine Gesamtwertung von A, sehr solide, nicht das Beste, was wir jemals hatten, Trotzdem war das der Anfang der PS3. Wir hatten Lust, wir hatten geile Spiele dieses Jahr dabei. Und natürlich das Game of the Year für uns, Left 4 Dead.
Yep.
Es gab zu der Zeit kein besseres Koop-Game, was du mit deinen Kollegen zocken konntest und es so viel Spaß gemacht hat. Man hat zusammen ums Überleben gekämpft, was will man mehr? Es ist quasi wie in der Schule damals gewesen, Mann.
Das Spiel hat einfach ein ganz anderes Level an Adrenalin und auch an Spannung gegeben, dadurch, dass du ständig halt diese Bedrohung hattest mit den Zombies und du hattest einfach richtig Spaß, dich zu koordinieren und ich denke auch heutzutage immer noch richtig, richtig gerne an diese Zeit zurück.
Ja, der Schwierigkeitsgrad war dann auf den schwierigen Schwierigkeitsstufen sehr hoch. Mhm. Ne? Du musstest wirklich ackern. Ne? Das war quasi wie Halo 2, das Ding. Du wusstest, wo jeder Zombie quasi kommt. Ne?
Ja.
Und das hat richtig, richtig Bock gemacht. Also wenn du da reingesucht hattest, hast du sehr viel Zeit damit verbracht.
Ich muss aber sagen, tatsächlich, alles in allem fand ich 2008 für mich persönlich nicht das stärkste Spielejahr. Es kamen ein paar Sachen, die waren ziemlich nice, gar keine Frage. Aber weiß ich nicht. Ich meine, zu der Zeit Dead Space habe ich zu der Zeit nicht gespielt, sondern erst vor, lass es 3 Jahren gewesen sein oder sowas, mit Hase nachgeholt. GTA 4 natürlich war stark. Metal Gear Solid 4 war auch super gut. Gerade zu der Zeit, als ich dann alle Teile nacheinander durchgespielt habe, hab mich das super gepackt. Ansonsten, abgesehen von Left 4 Dead noch, war alles eher so, ja.
Ich finde, in diesem Jahr merkt man sehr, sehr krass, wie stark der Fokus auf dieses Casual-Gaming gegangen ist. Und wir sehen es ja auch an unseren Bewertungen, dass die Titel, die nicht in diese Nische reingehen, bei uns um einiges besser dastehen, weil sie immer noch ihren Charakter behalten haben und nicht gesagt wird, das ist jetzt für jedermann und das ist so einfach und gestreamlined wie möglich, damit sich da keiner vom Kopf gestoßen fühlt. Kann man machen, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass das nicht unbedingt der richtige Weg ist.
Das stimmt allerdings. Trotzdem möchten wir uns bei euch bedanken für das Zuhören in der Folge. Lasst uns ein Like da, folgt uns auf Spotify, Instagram und sonst irgendwo, wo ihr uns findet. Ansonsten vielen Dank an euch Jungs, dass ihr mitgemacht habt und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja, klar.
Bis dann, Leute.
Ciao, ciao.
Parcours.